Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Moin und herzlich willkommen zur Folge 16 von Allianz Brisanz, zweite Staffel. Und so früh waren wir noch nie. Und ausgeschlafen am anderen Ende, hoffe ich doch, Ole.
Ja, gesundheitlich angeschlagen, aber doch trotzdem da.
Ja.
Wir wollen ja abliefern. Ne?
Ja, dafür sind wir bekannt.
So. Machen ne? wir gar nicht groß lange reden. Es war einiges los bei dem HSV und dem SV Werder Bremen. Die einen gewinnen 4-1 mit wohl der bis dato besten Saisonleistung. Und bei den anderen geht es bis in die Crunch-Time und noch weiter hinaus. Wir fangen aber mit dem HSV an, denn ich glaube, das Spiel von Werder zu Hause gegen Schalke und was sowieso auch noch vor dem Spiel passiert ist, da müssen wir gleich drüber reden. Deswegen fangen wir erstmal mit dem Unwichtigen an.
Ja, unwichtig, aber gut.
4-1.
Ja, du hast es gesagt, beste Saisonleistung, was soll man sagen? Also es war mal tatsächlich ein Spiel aus einem Guss, das lief gut an und dieses Mal hat man hat einfach zum Unterschied der anderen Spiele jetzt mal die Chancen dann auch verwertet und eingenetzt. Und das war wirklich schön anzuschauen, das Spiel. Und vor allen Dingen natürlich muss man ja vielleicht mal herausheben, Kittel, der ja so ein bisschen irgendwie eine andere Rolle jetzt als Zehner gedrängt ist. Der war ja sonst immer so ein bisschen links und rechts, ne, zu sehen. Und jetzt, wo er so als Zehner aufdreht und auch mit Verantwortung, war ja ältester Spieler auf dem Platz. Irgendwie kommt ihm das zugute, habe ich so das Gefühl. Also der reift doch ein bisschen. Ich hatte ja immer so ein bisschen Bedenken bei ihm, aber im Moment hat er zumindest einen Lauf und auch ein Top-Spiel gemacht. Genau wie unser Alidu, nicht Falidu. Ich sag immer Falidu, weil Farid Alidu. Okay, nee, also auch ein Top-Spiel gemacht und sah wirklich gut aus. 31. Minute Ludovic Reis nach einer schönen Vorarbeit. Das ins rechte Eck, das 1-0. Einziger Wermutstropfen, dass man nach 2 Minuten dann schon den Ausgleich bekommen hat von Jan-Niklas Beste. Da hast du mich ja gleich darauf hingewiesen. Ne?
Bremer.
Ja. In Bremer ist das?
Ja, der ist geliehen vom SV Werder Bremen. Eine 2-Jahres-Leihe.
Das erklärt einiges.
Jetzt ist er in der letzten Saison bei Regensburg. Eigentlich linker Verteidiger, spielt aber mittlerweile irgendwie so ein Links-Außen, Rechts-Außen. Relativ interessante Entwicklung, die er bei Regensburg genommen hat.
Ja. Satter Schuss auf jeden Fall, unhaltbar meiner Meinung nach für Johansen. Und dann stand es 1-1. Ja, und man dachte dann auch, ja, was passiert jetzt? Ne? Geht es jetzt wieder von vorne los? Das und täglich grüßt das Murmeltier sozusagen. Nee, also die haben eigentlich weitergemacht. Also die haben sich davon auch nicht irgendwie runterziehen lassen, sondern es ging eigentlich gut weiter. Und man hat dann ja auch pünktlich zur Halbzeit quasi noch das 2-1 geschossen durch Alidu. Und auch wieder eine schöne Vorarbeit, fast ähnlich. Dann aber ins linke Eck geschossen. Und ja, der macht natürlich Freude, der Junge, der dann auch am Ende, ja, als er ausgewechselt wurde, vor der Nordkurve frenetisch gefeiert wurde und dann auch die Raute ja geküsst hat. Das halt, haben ja schon viele als Zeichen gedeutet, dass er doch vielleicht den Vertrag verlängert, ne? Und das wäre natürlich nicht verkehrt, wenn man so einen Jungen noch ein bisschen halten könnte. Ja, dann eine zweite Halbzeit, es ging eigentlich weiter. Regensburg hatte eine kleine Phase, dann hatten sie mal ein paar Aktionen, die hatten ja auch relativ viele Schüsse, so wie ich das gesehen habe, also in den Statistiken. Aber es war also nicht richtig zwingend und der HSV hatte irgendwie, man hatte das Gefühl, dieses Mal haben sie das Spiel irgendwie im Griff. Karlsruhe war das noch anders. Und dann ja die Szene zum Elfmeter. Für mich schon in der ersten Wiederholung klar, dass das einer ist. Ich habe mich gefragt, und das ist ja wieder das übliche Sky-Problem, was ich so habe. Der Kommentator hat da irgendwie gesagt, so, ja, weiß ich auch nicht, ob das ein Elfmeter ist. Und kann man vielleicht geben. Und das hat er sogar noch am Ende gesagt, also 30 Minuten später, also VAR hat sofort eingeschritten. Er hat sich das dann angeguckt und auch sofort auf Elfmeter entschieden. Und das war auch eindeutig ein Elfmeter. Also er tritt ihn eindeutig auf den Knöchel. Also das ist gar keine Frage. Und wie man dann immer noch so, oh, muss das wirklich einer sein, so 30 Minuten lang. Das geht mir dann doch ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. War aber auf jeden Fall klar und auch souverän verwandelt von Kittel natürlich. Der jetzt darauf verzichtet hat, wieder so einen arroganten Lupfer zu machen, sondern hat das Ding dann schön rechts oben eingenetzt. Und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Also dann ist es auch so ein bisschen ja, dahin geplätschert. Ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Was aber natürlich noch schön ist, dass unser Suhon auch sein erstes Tor gemacht hat.
Ja, dein Player to Watch, den du ausgerufen hast vor der Saison.
Ja, ne? Genau, Anzi. Und der Finne hat dann auch noch eine schöne, schöne Aktion vorweg, dann mit so ein bisschen angetäuscht den Ball so ins rechte Eck geschlänzt. Das war natürlich irgendwie dann, ja, war schon schön, ne? Wenn diese jungen Leute wie Reis, Alidu und Suhon treffen, das ist natürlich nicht verkehrt und am Ende war das Gefühl ganz gut. Ja, und nimmt man natürlich gut gerne mit gegen Regensburg, die ja durchaus einen Lauf hatten, jetzt so ein bisschen ins Straucheln gekommen sind, ne? Also am Anfang haben sie richtig abgeliefert, jetzt ist es so ein bisschen hin und her, ne? Sieg, Niederlage. Und das war natürlich nicht schlecht. Die Frage ist halt, also meiner Meinung nach wird das Spiel gegen das kommende gegen Ingolstadt wird meiner Meinung nach wesentlich schwieriger, denke ich, weil das ist halt so eine typische Partie, die werden sich hinten reinstellen und mauern und Regensburg hat doch ein bisschen mehr mitgespielt. Also das wird anders und da muss man, glaube ich, geduldig sein.
Ja, dann lass doch gleich darüber sprechen. Ja. Den Ausblick gleich auf nächsten Sonntag, 13:30 in Hamburg.
Ich kann es wahrscheinlich nicht sehen, weil ich da gerade auf der Rücktour bin. Ich bin ja am Wochenende auswärtig unterwegs.
Eieiei.
Ja, am Samstag, da ist Party in Ludwigsburg. Gott. Unter strengen Regelungen, 2G und so weiter. Und ja, da komme ich gerade zurück, werde das aber natürlich dann im Radio verfolgen. Und ja, wie gesagt, also das wird, glaube ich, das wird eine harte Partie, glaube ich. Das wird zäh. Ich habe auch mitgekriegt, dass Ingolstadt sich ja doch jetzt, die haben ja jetzt den Schubert, glaube ich, ne, als Trainer. Mhm. Und die letzten Ergebnisse waren ja auch gar nicht so verkehrt, wie ich das auch mitbekommen habe. Ich
muss mal eben gucken. Boah, also gegen Karlsruhe ein Unentschieden.
Ja, gut.
Dann hat man gegen Paderborn 2-1 verloren, Regensburg 3-0 verloren, im Pokal gegen BVB. Da haben sie sich achtbar geschlagen, 2-0 verloren. Gegen Aue 1-0 verloren. Also das der letzte Sieg. Ja, der war, glaube ich, ein Testspiel gegen Nürnberg. Aber hier steht 7-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Ah ja, das habe ich gesehen.
Das war ein Freundschaftsspiel.
Genau, da habe ich Teile von gesehen und dachte ich, was ist da los? Und jetzt ist ja auch noch Didi, kommt ja auch zurück in den Volkspark, Didi Beiersdorfer. Und das hat ja schon wieder so ein bisschen, ne? Das riecht ja schon wieder so ein bisschen nach Sensation oder so, keine Ahnung, oder nach einer Überraschung. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass Walter das im Griff hat alles. Aber es wird, glaube ich, mit Sicherheit nicht wieder so ein 4-1 oder so ein Kantersieg, so ein hoher. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das wird relativ zäh werden.
Es kann ich davon ausgehen. Es ist halt das totale Gegenteil zum Regensburg-Spiel, wo man sagen kann, dass Regensburg schon irgendwie so Favorit war. Beziehungsweise als Gegner mit leichten Vorteilen gegenüber den HSV vielleicht betitelt werden konnte. Aber jetzt Ingolstadt, ich glaube, die haben immer noch keinen Saisonsieg geholt.
Dann ist natürlich, das riecht ja danach so, der erste Saisonsieg
ja.
Ausgerechnet gegen
die haben doch, HSV. Einen Sieg haben sie schon eingefahren. Sind mit 6 Punkten. Ein
bisschen Angst so, ne? Dass das so ein Ding zur Halbzeit, dann werden die Zuschauer unruhig und dann geht es wieder los mit Gepfeife und so. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man relativ frühzeitig, das so wie jetzt gegen Regensburg auch, schon in Führung geht und so ein bisschen Sicherheit bekommt und dann kann man es natürlich runterspielen irgendwo. Aber wenn das so bis zur Halbzeit 0-0 und dann 60. Minute 0-0, dann ist da ja auch, wie gesagt, ne, muss man immer aufpassen. Und die können auch Fußball spielen, da bin ich sicher. Und es ist quasi wie so eine Art Pokalspiel, so ein bisschen vielleicht zu vergleichen. Also die werden ihre Chance dann in Kontern suchen wahrscheinlich. Und ja, man muss aufpassen. Ich denke, es wird schwieriger, aber ich hoffe, der HSV bleibt weiter ungeschlagen. Er hat ja jetzt schon eine relativ lange Serie hingelegt und wäre nicht verkehrt. Man hat dann zumindest, man hat den Anschluss ja nach oben jetzt irgendwie ein bisschen geschaffen. Wenn man dann irgendwie so ein bisschen doch mitspielt da oben und auf der Lauer ist, das wäre ja nicht verkehrt. Ne?
Ja, ja, ich vertraue auf den HSV und sage, das wird so ein richtig schnödes, langweiliges 1-1.
Das heißt, du vertraust auf den HSV 1-1.
Ja, genau.
Naja.
Hat ja jetzt leider also, letzten Spieltag nicht funktioniert, aber back ja. to the roots, vielleicht klappt es ja.
Also ich sage 2-1. 2-1, knapp. Aber ich sage Sieg für HSV.
Ich habe aktuell noch, ich habe gerade schon reingeguckt bei Kicktipp, aktuell steht ein 4-0 für den HSV da. Mal gucken, ob ich das so lasse oder nochmal zurück auf das 1-1, so. Bruder.
Ja.
Ja, ja. Da haben wir den Ausblick ja auch schon hinter uns mit, genau. mit dem HSV. Werder. Also eigentlich will ich da jetzt nicht großartig drüber sprechen.
FC Hollywood?
Ja, der neue FC Hollywood. Uli Hoeneß hat bestimmt schon angerufen und gesagt, dass das der Inbegriff von Bayern München sein soll und wer da bitte aufhören soll.
Ja, bitte. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du... Erstmal zum Spiel,
Samstagmorgen. Ja? Nee. Wir machen das ja alles rein chronologisch. Ne? Also... So. Man wird samstagmorgens wach und frühstückt, freut sich, auch heute Spieltag, ja, 20:30 Uhr, Flutlichtspiel, schön. Hat man ja was zu tun am Abend. Ja, und um, ich glaube, 10:20 Uhr kamen die ersten Gerüchte auf und um 10:40 Uhr war es offiziell bestätigt. Markus Anfang hat sein Ende vom Anfang erklärt. Und,
jetzt kein Anfangwitz, bitte.
Ja, hat seinen Hut genommen und angefangen zu gehen und ja, ist zurückgetreten als Cheftrainer des SV Werder Bremen aufgrund ja, weshalb jetzt genau, aufgrund von erdrückenden Indizien, sage ich jetzt mal, hat er sich dann dazu entschieden zurückzutreten. Mittlerweile sind auch ein paar mehr Details wieder aufgekommen und das sieht alles nicht so ganz schön für ihn aus. Ja, Werder stand auf jeden Fall keine 9 Stunden vor Anpfiff ohne Cheftrainer da. Das Lustige ist, dass auch der Co-Trainer den Anfang mitgenommen hat, Florian Junge, auch der ist zurückgetreten. Somit stand dann Daniel Zenkovic für das Spiel zur Verfügung als Interimstrainer. Und ja, die Vorzeichen waren damit eigentlich schon irgendwie gestellt. Das war das Top-Thema des Tages. Alles hat sich nur noch darum gedreht, ist klar. Das ist ja auch eine, ja, nicht unbedingt eine Sensation, aber das passiert halt nicht immer, beziehungsweise ist jetzt das erste Mal passiert, dass sowas aufkommt. Und ja, Markus Anfang hat wohl... Es ist noch nicht ganz offiziell bestätigt. Es ist ja auch noch kein Urteil gefällt. Aber die Indizien sprechen ganz klar dafür. Hat einen gefälschten Impfpass benutzt und ist deshalb ja, zurückgetreten. Lustige Details. Am 20. April soll er die Erstimpfung bekommen haben. Da war er aber mit Darmstadt, also in Köln soll er die Erstimpfung bekommen haben. Da war er aber mit Darmstadt unterwegs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das ist ein Heimspiel von da. Er war auf jeden Fall nicht in Köln. Er kann nicht in Köln gewesen sein. Mhm. Und bei der Pressekonferenz hat er gesagt, er wäre noch nicht geimpft gewesen, als er vorgestellt worden ist bei Werder Bremen. Was ja dann mit dem 20. April ja eigentlich schon so hätte sein müssen. Und er hätte dann die Zweitimpfung angeblich in Bremen bekommen, war aber am 2. Juli, als er diese bekommen haben soll, mit Werder Bremen im Trainingslager im Zillertal. Ja. Also ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen.
Also ich habe auch gehört, er war ja auch, der feierte ja auch am 11.11. Karneval in Köln.
Ja, ungeimpft.
Ja.
Und
ist schon eine Nummer, oder?
Ist wirklich eine Nummer. Also das sind 400.000 Euro Ablöse hat man ja für ihn bezahlt. Und dann jetzt noch das Gehalt von 3, 4, 5 Monaten, die er da auch bei Werder jetzt aktiv war. Das ist Geld, was verbrannt worden ist. Ne? Also ich glaube, sowas ist tatsächlich noch nie großartig aufgeploppt und passiert im deutschen Profifußball. Grenzt für mich auch an einem Skandal, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, es ist einfach traurig. Also bin ich auch menschlich sehr enttäuscht von Markus Anfang. Ich habe aber auch schon zu vielen gesagt, ich sehe das Ganze mit einem Weinen und mit einem lachenden Auge. Ich freue mich, dass er weg ist. Denn einige Personalentscheidungen, die er getätigt hat, mit irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler auf rechten Verteidigerposition einsetzen. Also dieses Spieler auf positionsfremden Positionen einzusetzen, das hat einfach nicht, war einfach nicht zielführend, meines Erachtens. Ist ja auch zurückgerudert, hat sein System zurückgestellt und dann das spielen lassen, was mit dem Kader möglich ist. Seitdem gibt es ja eine Stabilisation bei Werder Bremen, zumindest ergebnistechnisch. Ja, er ist jetzt weg, Geld verbrannt.
Ich habe übrigens gelesen vorhin, dass er sogar im Gespräch ist oder im Spiel ist, dass er seine komplette Trainerlizenz verliert.
Ja, finde ich auch gerechtfertigt. Wenn es jetzt wirklich alles so sein sollte, wie die Details an die Oberfläche kommen. Wie gesagt, es ist ja noch kein offizielles Urteil gesprochen worden. Dann hat so ein Mensch nichts im Profifußball zu suchen.
Wie gesagt, also man fragt sich eben, ist er, so wie man ihn wahrnimmt, ja eigentlich ein intelligenter Mensch oder so und tritt ja auch so auf und das ist schon harter Tobak, ne? Also das ist schon, man fragt sich, wie was denkt so ein Mensch, das ist doch klar, dass das irgendwie irgendwann mal rauskommt oder so. Das, weiß ich auch nicht. Also das ist, weiß ich auch, ein bisschen naiv alles, ne?
Ich weiß nicht, also irgendwie so, dass der Gesamteindruck, also nochmal so im Gesamten gesehen, ist, dass er einfach wirklich so ein Blender ist, ne? So, ja, nicht unbedingt charakterstark. Der Abgang aus Darmstadt war ja jetzt auch nicht so wunderschön,
ja,
ne?
Ja.
Also, ja, wie gesagt, ich bin einerseits irgendwo froh, dass er weg ist, andererseits finde ich es schade, weil es jetzt gerade anfing, bei Werder gut zu laufen. Es ist blöd, ist jetzt so. Werder muss jetzt gucken, dass man gegen Kiel eine adäquate Lösung hat, beziehungsweise dass jetzt in einem einigermaßen vertretbaren Zeitraum eine gute Lösung kommt. Es werden ja auch schon einige Namen gehandelt, da können wir gleich nach dem Rückblick und Ausblick nochmal drüber schnacken. Zum Spiel fand ich es dann überragend wiederum, wie die Spieler das anscheinend verkraftet haben, denn man hat das jetzt auf dem Spielfeld nicht unbedingt gemerkt, dass da so eine große Geschichte passiert ist. Das ist ja, ist eine Hiobsbotschaft. Ne? 9 Stunden vor Anpfiff gesagt bekommen, jo, ich werde gleich nicht mehr bei euch an der Seitenlinie stehen, weil ich habe da ganz schön viel Scheiße gebaut. Das kann schon so junge Spieler dann halt auch krass verunsichern. Und da hat ja Werder nun einige von im Kader mittlerweile. Hat man nichts von gemerkt. Im Endeffekt bin ich auch richtig, richtig sauer. Ich habe das Spiel komplett abgeschenkt vor Abpfiff aufgrund dieser Situation. Die Medien haben das halt auch wieder krass aufgepusht und ja, das ist dann halt einfach präsent, ne? Deswegen habe ich auch nicht mit viel gerechnet. Totales Gegenteil. Werder war meines Erachtens die griffigere Mannschaft über das gesamte Spiel hinweg. Es gab vielleicht mal eine kurze Phase, wo Schalke ein bisschen galliger war, so zu Beginn, als Terodde da seine Chance hatte, über Pavlenka den Ball zu lupfen zum Beispiel. Aber das ist dann auch sehr, sehr, sehr schnell wieder abgeflacht, fand ich. Und Grundproblem, warum Werder nicht gewonnen hat, ist, dass man Überzahlsituationen überhaupt nicht ausgespielt bekommen hat. Es gab mehrere Situationen, 4-2, 5-3, wo Werder einfach überhaupt nicht ruhig war. Also man war durchgehend hektisch, viel zu hektisch einfach in vielen Situationen. Somit hat man dann halt bis zur 100. Spielminute kein Tor geschossen. Kassiert dann da so ein Ding. Also, ich weiß nicht, ob du dir das antun willst im Schnitt. Du kannst ja jetzt gerne einmal einfügen, was ich zur Thematik Tyrodde letzte Woche gesagt habe. Ich schnipp's jetzt einfach mal. Ich habe ja gesagt, dass er seinen Torrekord auf jeden Fall gegen Werder Bremen ausbauen wird. Und ich glaube, ich habe sogar auch das 1:1 getippt oder 2:2 habe ich getippt im Podcast. Sonntagsschuss von Salazar, Pavlenko kriegt den nicht gehalten. Mein absoluter Liebling, darüber habe ich mich ja auch bei dir wieder ausgekotzt. Tusche Matuschka meint, der ist da am Flattern bis zum geht nicht mehr. Also ich habe mir das jetzt 3-4 Mal angeguckt. Großartig geflattert ist der Ball nicht unbedingt. Also da sieht Pavlenka einfach wirklich richtig, richtig scheiße aus. Das muss man einfach mal so sagen. Gut, man kann jetzt auch die Fehlerkette weiterziehen und sagen, Ömer Toprak hätte da weiter verteidigen müssen. Hat aber auch schon relativ schnell meines Erachtens reagiert. Tyrodde ist einfach ein Killer und der spekuliert auf solche Sachen, stand da, nickt das Ding dann ein. Da konnte Pavlenka dann auch nichts mehr dran retten, auch in Toprak nicht mehr. Toprak übrigens 3-4 richtig starke Situationen gehabt, im 16er abgegrätscht, da war keine Diskussion, ob da irgendwie ein Foul war oder sowas. Richtig clean Tackles gespielt, super das Spiel eröffnet auch. Also Toprak hatte wirklich einen bärenstarken Tag gegen Schalke. Wenn der mal nicht so oft verletzt wäre, dann sieht man an diesem Spiel gegen Schalke, was der kann und was der wert ist. Und dann ist er meines Erachtens wirklich der beste Verteidiger der zweiten Liga. 1-0, 82. Minute für Schalke. Tyrodde mit seinem ollen Rekord da. Und ja. Dann ging
24 Tore davon für den glorreichen HSV.
Ja. Gut, nur eins davon gegen Werder Bremen. Aber gut, das war das Entscheidende für seinen Rekord, wie angekündigt von mir im Podcast.
Ja, aber du meinst, glaubst doch wohl nicht, dass ich jetzt 3 Stunden suche, um diese Aussage zu finden.
Doch, nee, wenn du den Fußball liebst, ja. Sonst bist du Marcel Janssen.
Oder Matuschka.
Ja, nee. Ach ja, Matuschka und Helm. Also, das war ja grauenhaft. Das war
einfach. Da sind wir uns aber einig. Da sind wir uns ja einig. Also ich finde die beiden ja, eigentlich fand ich die eigentlich immer ganz witzig, aber in der Vorberichterstattung, wenn die Spiele sozusagen so ankommentiert haben, so das im Studio, fand ich es immer witzig, aber wer ist auf die blöde Idee gekommen, die beiden zu verpflichten für Stadionkommentar? Also das passt überhaupt nicht, finde ich.
Zumal finde ich, dass der Hempel einfach kein guter Kommentator ist. Egal, ob da jetzt ein Matuschka daneben sitzt oder nicht, aber
Ich höre es ja sowieso fast nur noch mit dem Stadion.
Oh, es ist grausam. Also ich habe mir das leider wirklich wieder 90 plus Minuten angetan, mir die komplett anzuhören. Ich war sauer wegen Werder und dann kommen da noch diese beiden Hampelmänner darauf zu. Also das hat mich gekillt. Ich war richtig bedient an dem Abend. Im Nachgang, ja, die Situation, ich glaube, das hat jeder mitbekommen. 4. Minute der Nachspielzeit. Matriziani vorher eingewechselt gegen Assalé. Es gab eine Berührung. Ja, das sieht man ganz klar. Es gab eine Berührung unten am Fuß. Ja, klar. Guck dir die Situation an. Dann siehst du, dass auch Colinas Erben betitelt, obwohl ich von denen auch nichts halte. Es gibt ein Schlackern des Fußes von Assalé. Ob dieser Kontakt jetzt ausreicht, um einen Elfmeter zu geben. Wage ich persönlich, mit jemand, also ein Werder-Fan, wage ich persönlich massiv anzuzweifeln. Assalé versucht eigentlich noch, diesen Schritt zu gehen und den hätte er auch gehen können, nur er hat halt gemerkt, der Ball ist weg. Lässt sich dann fallen. Rufen Schröder hat da was, also ganz kurz um, der Elfmeter wurde durch VAR gegeben, 5 Minuten hat sich das gezogen, Stieler hat sich das 3 Minuten angeguckt, 2 Minuten hat Gramotzes noch gemeckert. Füllkrug dann mit dem 1-1, dann war auch direkt abgepfiffen. Ja, die Gemüter waren erhitzt und Ruven Schröder hatte auch was ganz Passendes zugesagt. Ruven Schröder, Sportdirektor von Schalke 04, sagte nach dem Spiel, dass wenn der Elfmeter direkt gegeben wird von Stieler, dann kann man das noch so rechtfertigen, indem man sagt, ja, wuselig, Spielsituation, okay, dann ist das so. Aber Stieler gibt den erst nicht, ist sich da sicher, weil sonst hätte er das ja abgepfiffen, hätte den Elfmeter gepfiffen und hätte dann gesagt, so überprüft das bitte. Er gibt ihn nicht, guckt sich das echt ewig an, also und gibt den Elfmeter sehr selbstbewusst. Und das kann nicht sein. Also er kann sich das da ja auch 5, 6, 7, 8, 9, von mir aus auch 90 Minuten lang da angucken. Aber das hat man auch in der Spielsituation gesehen, dass es kein Elfmeter ist. Es gab eine Situation vorher auch von Matriziani, wo es auch, ich glaube, Duxch ist da zu Fall gekommen. Da hätte ich, glaube ich, noch eher irgendwie sagen können, ja, okay, das wäre ein Elfmeter gewesen, als die Situation da in der vierten Minute Nachspielzeit. Also das war wirklich, der Punkt ist damit letztendlich geschenkt. Werder kann glücklich sein. Das Unentschieden per se geht vollkommen in Ordnung für das Spiel. Auch wenn ich als Werder-Fan sage, das hätte Werder gewinnen müssen. Anhand der Spielanteile etc. geht das vollkommen in Ordnung, dieses 1:1. Aber das wie es entstanden ist, ist einfach ja eine absolute Frechheit. Und ich kann da jeden Schalker verstehen, der da an die Decke geht. Aber ich gebe nochmal den Hinweis auf ein Pokalhalbfinale von Werder Bremen vor 2 oder 3 Jahren. Im Weserstadion gegen Bayern München beim Stand von 2:2 in der 82. Minute wird Coman angeblich von Gebre Selassie gefoult. Es wurde nicht
überprüft. Das ist doch verjährt, oder?
Ja, natürlich ist das verjährt, aber das sind so Situationen, also wir Werder-Fans wissen, wie man sich dann fühlt.
Ne? Ja, das kenne ich auch.
Fühlt sich da einfach wirklich massivst beschissen. Und ja. Das ist wieder so ein Beweis, dass der Videobeweis beziehungsweise Videoassistent einfach ja nicht ausgereift ist und nicht unbedingt den Fußball fairer macht, meines Erachtens. Also ja, 1:1. Ja,
fast alles gesagt, was ich auch hätte sagen. Ja. War ja eigentlich genauso. Nur ich tue mich auch schwer, die Berührungen zu sehen. Also ich habe das auch 80.000 Mal mir angeguckt und ja.
Also es ist eine Berührung da, ganz klare Sache. Sonst fängt der Fuß da nicht gut so an zu schlackern. Aber diese Berührung reicht einfach nicht aus, vor allem in diesem Bewegungsablauf von
Assane. Ich tue mich ja sowieso grundsätzlich mit vielen Dingen, ich tue mich ja auch mit diesem Satz schwer, es war aber ein Kontakt vorhanden. Da frage ich mich immer, ja. Gut, ich meine, also es ist irgendwo, weißt du, in der Kreisliga, da musst du erstmal sozusagen die Kniescheibe rausschießen.
Ja.
Ne, dann gibst du vielleicht mal einen Foul oder so. Das ist irgendwo alles doch, ich weiß auch nicht, das ist doch alles, ja, merkwürdig geworden, sagen wir mal so, in der ersten und zweiten Liga und was da irgendwie teilweise auch gepfiffen wird und abgepfiffen wird teilweise. Also da tue ich mich wirklich schwer mit.
Ja, 1:1 gegen Schalke. Ja. Aber noch zum Ausblick für Werder. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn aufgrund der Trainersituation wird das eine ganz interessante Geschichte. Der Top-Nummer-1-Kandidat bei Werder, Ole Werner, ist ehemaliger Kieler. Und gegen Kiel geht es am Samstag um 20:30 wieder. Also ein Topspiel. Ich darf mir wieder Matuschka und Hempel antun. Ja. Kiel macht nicht Kiel-Sachen. Weiß nicht, wir haben sie jetzt letztes Wochenende gespielt. Ich muss mal eben gucken. 2:1 gegen Heidenheim verloren. Gut, gegen Heidenheim kann man verlieren, das hat jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, Kiel auf Platz 16, 14 Punkte, 3 Siege, 5 Unentschieden. Werder mit 5 Siegen und 5 Unentschieden gerade mal 6 Punkte entfernt. Das heißt, Kiel könnte sich an Werder ranhängen mit einem Sieg. Rundum, es ist schwierig, was zu sagen. Weil Werder halt aktuell bis dahin keinen neuen Cheftrainer, denke ich mal, da stehen haben wird. Das wird, denke ich mal, Zenkovic bleiben. Und Zenkovic kann ich einfach nicht einschätzen. Ich denke mal, das wird jetzt nach der anfangschen Regel einfach noch weiter durchgezogen, bis der neue Cheftrainer da ist. Wie gesagt, gegen Kiel denke ich, dass da noch kein neuer auf der Bank sitzen wird. Beziehungsweise wenn, dann wird der nicht genug Impact haben, dass da irgendwie großartig was sich ändern wird. Ich berufe mich darauf, dass Zenkovic weiß, wie Anfang den Fußball hat spielen lassen, dass er nicht großartig versucht, da jetzt noch innerhalb von wenigen Tagen was großartig umzuwursteln und Werder weiterhin diesen stabilen Fußball zeigen wird. Es wird hoffentlich auch ruhiger werden jetzt die nächsten Tage um Werder Bremen und nicht mehr diese Negativschlagzeilen geben. Rundum verlange ich einen Sieg von Werder. Cleanes 2-0. Und gut ist, mehr kann man einfach nicht aktuell sagen in der aktuellen Situation von Werder Bremen, denke ich.
Die spielen in Kiel, ja?
Ja, in Kiel.
Okay. Ja. Ja, ich denke 1-1.
1-1, sagst du?
Ich sag 1-1.
1-1, sagst du.
Fiete Arp, wir treffen.
Ja, kann er. Dann soll aber bitte ein Bremer Spieler zweimal treffen. Ja. Ja, kommen wir noch zur Situation neuer Trainer bei Werder. Wurde ja schon gerade leicht angerissen. Top-Kandidat sei Ole Werner. Aber es gibt auch einen Verweis auf den HSV.
Also ich habe irgendwie gestern einen Bericht gelesen, da stand zwar irgendwie, dass Ole Werner im Gespräch ist, aber offensichtlich sind die irgendwie, wer war das, Filbri und Baumann los, aber nicht als erste Adresse zu Ole Werner. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind. Vielleicht zum Daniel Thun, meinst du wahrscheinlich?
Ja, Daniel Thun ist auch auf dieser Liste aufgetaucht. Es wurde auch Farke spekuliert von Norwich City. Der ist aber, denke ich mal, im Gehalt, weil er nun mal das von Norwich gewohnt ist, Premier League-Gehalt zu kassieren, wird er viel zu teuer sein, weshalb er auch, denke ich mal, dann rausfällt. Dann wurden auch Namen spekuliert wie Tim Borowski, Thorsten Frings. Die hätten allerdings nur Außenseiterchancen und wurden auch eigentlich nur von der Deichstube genannt. Rutenbeck von der U19 von Köln, der hatte auch irgendwo, ich glaube, der hatte Köln damals sogar trainiert, interimsweise, wäre auch irgendwie angeblich ein Kandidat. Und Gerhard Stubner von den New York Red Bulls, der ist aber auch schon wieder raus, der möchte bei New York bleiben. Ja, es spitzt sich irgendwie auf Thun und auf Ole Werner hinzu. Ich denke mal, dass Werner eher ins Portfolio von Werder passen würde. Da spekuliert Kiel ja allerdings auf eine Ablösesumme und ich glaube auch nicht, dass Kiel ihn vor dem Kiel-Spiel zu Werder ziehen lassen würde. Aktuell wird gemunkelt, dass er dann zum 1. Dezember bei Werder einsteigen würde. Das wäre dann der Mittwoch nach dem Spiel. Könnte ich mitleben. Vielleicht am Montag, am 29. dann wäre noch schöner, damit er dann halt gleich in die neue Trainingswoche einsteigen kann. Aber ja, Ole Werner nehme ich. Bei Daniel Thun weiß ich nicht so ganz, ob ich einen ehemaligen HSV-Trainer auf der Bank haben will.
Also schlecht ist er nicht.
Nein, absolut nicht. Aber weiß ich nicht, ob ich das haben muss. So, ne? Also jetzt stell dir mal vor, Kohfeldt wäre zum HSV gegangen. Ich glaube, da hättest du auch noch so die ein oder andere Bedenken gehabt. Aber das sind kindische Gedanken, die man dann hat. Wenn Thun seinen Job gut macht, dann bin ich da auch glücklich drüber. Hauptsache ist, dass Werder da jetzt nicht wieder Unmengen an Summen für einen Trainer bezahlt, wie bei Markus Anfang. Und in 4-5 Monaten stehen wir wieder hier, weil man mit dem rechten Finger im linken Nasen noch gepopelt hat. Keine Ahnung. Und deshalb zurücktreten muss. Ich weiß es nicht. Wichtig ist, dass jetzt dann ein Trainer kommt, der ein System hat, der weiß, was er will und hoffentlich dann auch eventuell Kaderverstärkung im Winter bekommt, die ihnen weiterhelfen können. Aber gut, bei Baumann wissen wir nie. Mein Favorit wäre Ole Werner. Ich würde mich freuen. Namensvetter ist gerne genommen und der hat ja bei Kiel keinen schlechten Job gemacht. Warum nicht bei Werder auch?
Ja, ich sag mal so, das habe ich dir auch schon gesagt, der passt, würde dahin passen, so von seiner Art her, glaube ich schon. Frage ist halt, er hat natürlich da andere, in Kiel ganz andere Rahmenbedingungen, ganz anderen Kader, wie er jetzt sozusagen mit einer doch großen Nummer im deutschen Fußball und auch einer großen Aufgabe in Liga 2 klarkommt. Das ist natürlich was anderes. Wird dann schon spannend sein und das zu beobachten, wie er damit klarkommt, auch wie er so mit so einem Top-Rack zum Beispiel umgeht. Das ist ja durchaus neu für ihn. Muss man gucken, ne? Ob das passt oder ob das dann eher so ein Ding ist, was kurzfristig wirkt oder langfristig wirken soll. Ich denke mal, das wäre dann schon eher so ein Ding, was dann langfristig wirken soll.
Ja, bitte. Also ich spreche mich da immer für aus, dass man doch mit einem Trainer, mit einem guten Trainer, ein Konzept fahren kann und das möglichst lange fahren soll. Also ich halte nichts davon, diese
Peter Neururer mäßig.
Ja, so jetzt eben Feuerwehrmann holen, damit man irgendwie vielleicht noch oben rankommt oder bloß die Klasse hält und dann wieder einen neuen Trainer dann zur neuen Saison dahinstellen. Irgendwann fühlen sich die Spieler auch verarscht. Und ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja mit Ole Werner. Viele haben gedacht, mit Markus Anfang, das wird auch klappen. Ich habe den immer schon so, also ja, ein bisschen kritisch stand ich ihm gegenüber immer schon. Ich glaube, das habe ich auch damals im Podcast so gesagt. Und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen weit damals aus dem Fenster rausgelehnt und gesagt, der wird auch am Ende der Saison nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Ich meine, mich daran zu erinnern. Oder zumindest habe ich das nur zu dir gesagt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Das aber können ja unsere Fans nachprüfen, indem sie mal alle Folgen nochmal durchhören.
Genau, mach das mal.
Genau.
Freuen wir uns drüber. Ja, also mein Favorit Ole Werner, was sagst du? Du willst Daniel Thun wahrscheinlich auf Werders Bank sehen, oder?
Also ich muss ja quasi denken, was wäre denn am schlechtesten für Werder?
Ja gut, dann holst du Peter Neururer.
Aber wer weiß, der Peter hat es ja irgendwie auch drauf, ist auch irgendwie eine coole Sau. Eigentlich ist mir das egal. Also, ja, mir ist es egal und ich denke aber tatsächlich, dass der gut passen würde für zu Werder. Also dass der so von seiner Art her, von dieser doch ein bisschen nüchternen, ruhigen, gelassenen Art und mit Ehrgeiz, dass das durchaus da passen könnte. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre aber natürlich nicht gut für den HSV oder für die Mitstreiter, weil vielleicht wird es dann auch schon kurzfristig wirken und ja, zum Erfolg werden.
Ich schmeiß jetzt mal noch einen Namen,
aber,
einen Hut in den Ring, mit dem du, glaube ich, nicht rechnen würdest. Er wurde nämlich nach 64 Tagen in München entlassen. Bei Türkgücü war er Trainer. Und ich habe ihn auch damals schon genannt, als Kofeld weg war. Peter Hyballa.
Ah, ja, den kenne ich.
Ja, der also
ist ein cooler Typ, ja.
Den würde ich,
Um
es im Neudeutschen zu sagen, den würde ich fühlen.
Ja, Peter Hyballa, das ist so ein bisschen deep from the heart, meinst du, ne? So ein bisschen.
Ja, genau. Einfach mal die Zunge.
Ole Werner ist eher so der Nüchterne, so. Ja. Aber ich glaube, das würde schon passen. Also, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie den jetzt heute oder morgen irgendwie verkünden. Das kann ich mir schon vorstellen. Der war wahrscheinlich auch im Sommer schon irgendwie Thema. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich denke mal, dass
Frage
man
ist,
den schon durchdacht hat damals. Ne?
Frage ist, ob er jetzt so mitten in der Saison jetzt Bock hat anzufangen, weil er ist ja auch irgendwie so ein bisschen schwuppsdiwupps raus aus seinem Vertrag da, ne? Irgendwie.
Ja.
Und vielleicht will er auch ein Sabbatjahr machen, wie Tuchel damals. Mhm. Hätte ja auch einfach mal stumpf gesagt, so, ich will mal ein Jahr Ruhe, kann ja auch sein. Keine Ahnung, ich lasse mich einfach überraschen. Und aber es wäre schon ein bisschen strange, wenn er jetzt heute verpflichtet wird und dann geht es gleich gegen Kiel. So, das hätte schon.
Ja, das glaube ich aber nicht. Also das glaube ich nicht. Das wird Kiel, glaube ich, einfach auch nicht wollen. Und das wird auch, glaube ich, Ole Werner selber gar nicht wollen. Der ist ja seit ewig und 3 Jahren im Verein bei Kiel. Und weiß nicht, ob das dann so. Ich persönlich würde das nicht machen wollen. Aber ja, muss man halt gucken, ne?
Ja.
Ich bin gespannt. Ich warte einfach ab, was passiert. Würde mich freuen, wenn es Ole Werner wird. Wenn es Daniel Thun wird, akzeptiere ich das auch. Und auch einen Stefan Rutenbeck würde ich auch nicht ganz uninteressant finden. Aber bitte nicht wieder sowas wie Markus Anfang. Das ist ja jetzt nun wirklich ganz glorreich gescheitert.
Ja, absolut. Ja.
Ja, sagen wir jetzt noch was zur Tipp-Kick-Runde oder?
Da habe ich gar nicht aufgeguckt. Ich glaube, ich habe versagt. Ich glaube, ich auch. Ey. Das glaube ich auch.
Also ich habe mich ich habe einen Spieltagssieg wieder eingefahren. Heieieiei, 17 Punkte. So. Auf der Hase. Herr Logemann.
Ja, ist schon gut. Also,
das sind
die Saison ist noch lang.
Da sind jetzt 11 Punkte Vorsprung. Und nur noch 6 auf den ersten Kevin Ergens.
Aber ich bin ja hochgegangen, sehe ich gerade. Ich bin auf dem dritten.
Ja, weil
Bennett.
Ja, der hat ein bisschen verkackt. Der hat nur ein Spiel richtig getippt und einmal den Sieger vorausgesagt. Ja, gut, solche Tage hat man. Dafür hat Jan Boris, JB, wieder mal ja, die Sonntagsspiele nicht getippt. Das ist auch ein Voll-Hai-Opai, ne? Eieieiei. Ach nee, ich gucke gerade hier auf den 13. Spieltag. Wieso bin ich auf dem 13. Spieltag bei der Tippübersicht?
Das hier.
Ja. Ist ja auch vollkommen Wurst. Ich bin...
Oh, hey, Lücht, nee, ich bin auch auf dem 13. Ich bin jetzt auf dem 14. Jetzt bin ich ja doch wieder runter. Sehe ich gerade auf dem 14. Auf dem 4.
Ah, ich nee, für den 14. hat hey Lücht den Spieltagssieg geholt mit 16 Punkten.
Ja.
Und ich bin auf 3 Punkte aus den Tabellenführenden.
Der ist 3 Punkte hinter mir auch noch. Meine Herren. Ja.
Ja.
Es wird Zeit abzuliefern.
Sieht nicht so ganz gut aus, ne?
Ja, dann tippe ich auch noch 1-1 beim HSV und dann gewinne ich 4-1. Also, meine Herren, ey.
Ja, dann würde ich einfach weiterhin 1-1 tippen, oder?
Jetzt wird nur noch pro HSV getippt.
Weißt du, was dann passiert, ne?
Ja.
Nee, naja. Also ich nehme auch zurück. Jan Boris hat vollkommen richtig getippt. Meine App hat hier gerade nur ein bisschen abgespackt. Ja. Ich bin bis auf 3 Punkte auf der Tabellenführung dran. Ich habe 10 Punkte auf den hinter mir. Und du bist zum Glück ganz weit weg von mir. Das kann so gerne bleiben.
Das kann sich ja alles ganz schnell ändern.
Ja, nein. Das spiele ich jetzt ganz gekonnt runter. Ich hole noch den ersten. Schnell.
Und schauen wir mal.
Dann haben wir das. Ja, haben wir die Folge heute wieder geschafft, wa?
Ja, ich denke.
Gut, ja. Dann bleibt uns ja eigentlich nicht mehr viel, als das Band abzufahren.
Ja.
Und Fußball zu gucken am Wochenende und uns dann nächste Woche wieder zu melden.
So sieht das aus. Machen wir.
Ja, dann Harry, fahr das Band ab.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.